Ja, если бы я бы какой-то это был бы...
Hätte ich irgendein sportliches Interesse, würde ich sie vielleicht zählen. Aber dafür sind wir nicht hier. Es ist mir egal, wie viele von ihnen hierher kommen. Wir werden sie alle niedermachen. Für unser Heimatland werden wir all diese Bastarde töten. Da bin ich ehrlich, denn diese Bastarde haben unserem Land in diesem Jahr einen solchen Albtraum bereitet. Wie viele Leben sie genommen haben, wie viel sie getan haben. Es gibt einfach keine Vergebung für sie. Für 100 oder 200 Jahre werden die Menschen ihnen nicht verzeihen.
Wie viele Menschen hat Alpha getötet? Er weiß es nicht. Er zählt nicht die Menschen, die er getötet hat. Alpha ist Scharfschütze in der ukrainischen Armee. Er hat sich freiwillig gemeldet, als Russland sein Land überfallen hat. Als der Krieg im Februar 2022 ausbricht, ist er gerade im Ausland. Seine Familie ist in der Ukraine, im Nordosten des Landes und in den Gebieten, die damals von den Russen besetzt worden sind. Sofort kehrt Alpha in die Ukraine zurück und schließt sich dem Militär an.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hi, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Politikchef der Neue Ruhr, Neue Rhein Zeitung und ich bin für die Funke Mediengruppe seit Beginn des Krieges in der Ukraine immer wieder in dem Land unterwegs und berichte. Heute möchte ich euch von Alpha erzählen, einem ukrainischen Scharfschützen. Alpha ist natürlich nicht sein richtiger Name. Das ist sein Funkname, denn er möchte anonym bleiben, um nicht erkannt zu werden. Ich habe Alpha einen Tag vor der Zerstörung des Kachowka-Staudammes getroffen, diese Riesenkatastrophe, die sich Anfang Juni ereignet hat. Und Alpha habe ich getroffen in einem kleinen Dorf in der Region Bachmut. Bachmut, das ist diese Stadt, die in den vergangenen Monaten massiv umkämpft war, eine der blutigsten Schlachten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, mit über Zehntausenden von Toten, und diese Stadt ist komplett kaputt, zerstört, es ist eine Ruinenlandschaft. Alpha war da in den vergangenen Monaten im Einsatz und Alpha ist dort immer noch im Einsatz, hat er uns erzählt, und kämpft dort, obwohl die Stadt angeblich ja von den Russen kontrolliert ist. Der Bruch des Kachowka-Staudamms, der sich am Tag danach, nach unserem Besuch ereignet hat, der wird sicherlich auch den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine beeinflussen. Ich packe euch auch mal einen Artikel in die Shownotes rein, den ich über Cherson geschrieben habe. Also wir waren tatsächlich auch vor Ort, haben uns angeschaut, was dort passiert und wie Stadtteile eben in Cherson überschwemmt worden sind. Und wie gesagt, diese Wassermassen, die werden auch den Verlauf des Krieges sicherlich beeinflussen. Wir nehmen ja diesen Podcast auf zu der Zeit, als die große Gegenoffensive zumindest schon mal langsam anfängt. Und jetzt ist im Süden eben ganz viel Wasser dort, wo eigentlich ein Vorstoß ukrainischer erwartet worden war. Möglicherweise muss die Ukraine ihre Strategie ändern. Jedenfalls wird Alpha definitiv auch dabei sein, wenn diese große Gegenoffensive beginnt. Alpha war natürlich nicht immer Scharfschütze. Alpha war eigentlich jemand, also von Haus aus eigentlich Lehrer. Und er ist dann später ins Baugewerbe eingestiegen. Zum Beginn des Krieges war Alpha im Ausland, hat wieder mal einen Job gemacht in der Ferne. Und als der Krieg dann losbricht, auch für ihn völlig überraschend, macht er sich natürlich sofort auf den Weg nach Hause, um bei seiner Familie zu sein. Problem, seine Familie lebt im Nordosten des Landes. Der Nordosten ist zu dem Zeitpunkt von den Russen besetzt und er kann nicht zu seiner Familie, er kann nicht zu seinen Eltern, er kann nicht zu seiner Frau, er kann nicht zu seinen Kindern. Und das war vorher für ihn eine Riesenstresssituation. Also er hat gesagt, 40 Tage lang hat er eben keinen Zugang zu seiner Familie gehabt. Er hat gesagt, also ich hätte alles gemacht, um zu denen zu kommen. Ich wäre auch zu Fuß von Kiew aus zu ihnen gegangen, aber das war schlicht und ergreifend nicht möglich.
Als ich in Kiew ankam, am Hauptbahnhof, sagte ich, lassen Sie mich durch, ich will in meine Stadt. Doch sie antworteten mir, nein, auf keinen Fall, du kannst da nicht hin. Es gäbe dort Minen, Sprengfallen, überall seien schon Russen. Ich sage dann, dass meine Familie dort ist. Mir wurde gesagt, dass wir nichts tun können, um zu helfen. Ich musste noch 5 Tage am Bahnhof bleiben. Es waren sehr viele Menschen dort. Alle mit Gepäck, alle saßen am Bahnhof und warteten.
Nachdem die Russen sich aus dem Nordosten zurückziehen und er so ein bisschen zur Ruhe kommt, überlegt Alpha, was er jetzt machen kann. Also er weiß, seine Familie ist jetzt in Sicherheit, die ist jetzt nicht mehr akut bedroht und er überlegt, was kann ich tun und sagt, ich muss für mein Land da sein, deswegen melde ich mich zum Militär. Er ist dann zu einer Rekrutierungsstation gegangen und auch natürlich sofort genommen worden. Natürlich deswegen, weil er Jäger ist, ein passionierter Jäger und hat eben entsprechend Erfahrung mit Waffen und ist offensichtlich auch schon vorher ein guter Schütze gewesen. Und deswegen haben sie ihn genommen und ihn zum Scharfschützen ausgebildet. Er hat 10 Monate trainieren müssen. Er war unter anderem in Polen, in einer Kleinstadt, wo es eine Scharfschützenschule gibt, wo er über 1 Monat lang ausgebildet worden ist. Und hat da eben nicht nur die Theorie gelernt, sondern auch Krafttraining gemacht, hat gelernt, wie man sich tarnt, hat Ausdauertraining gemacht, hat Situationen im Schnee und im Regen erlebt. All die Dinge, die ein Scharfschütze eben können muss. Das sind ja Menschen, die teilweise über Tage in ihren Positionen sind und sich da ruhig verhalten müssen. Und all das hat er in den 10 Monaten gelernt.
Sniper, wenn er arbeitet, was ich sage,
also, wenn ein Scharfschütze arbeitet, es ist gut in diesem Beruf, wenn man nicht wie ein Maschinengewehrschütze arbeitet. Man muss schießen und sich verstecken. Denn wir haben Leute getroffen, die kamen, arbeiteten einfach und dann prasseln Geschosse ein und machen alles dem Erdboden gleich.
Ja, die Arbeit eines Scharfschützen unterscheidet sich schon massiv von dem, was andere Soldaten machen. Das sieht man alleine schon an den Waffen. Also als wir Alpha besucht haben in diesem kleinen Dorf, in diesem Ruhrquartier, das war ein altes Gehöft, wo die Männer untergebracht waren, 2 Räume und wirklich die ganze Bude voller Munitionskisten. An den Wänden lehnten dann die Waffen und das waren schon teilweise massiv große Waffen, also wirklich ein Monstrum, 50 Millimeter. Das war bestimmt an die 2 Meter lang, damit kann man Panzer attackieren oder zumindest gepanzerte Fahrzeuge, aber eben auch die anderen Waffen. Das waren eben nicht diese normalen Sturmgewehre, die andere Soldaten haben, mit denen man viele, viele Schüsse abgeben kann, sondern das waren eben Waffen, wo man einzelne Schüsse abgeben muss, aber die müssen dann eben leider auch treffen. Es geht, das hat uns Alpha erzählt, eben bei der Arbeit eines Scharfschützen oder bei seiner Arbeit, um konkret 2 Dinge. Einmal, die eigenen Truppen zu decken, also wenn die vorrücken und selber unter Beschuss geraten, Ziele zu identifizieren, also Leute zu identifizieren, die auf die eigenen Leute schießen und dann eben entsprechend zurückzufeuern oder eben Aufklärungsarbeit zu leisten. Also die Scharfschützen wie Alpha sind teilweise über Tage in ihren Positionen, schauen, beobachten den Feind, haben gute Ferngläser oder gucken durch ihr Visier und schauen eben, was da an der Front passiert. Manchmal arbeiten sie in Paaren, das heißt also, sie haben einmal den eigentlichen Schützen und auf der anderen Seite gibt es einen sogenannten Spotter, das ist ein Mensch, der einfach schaut, wo ist ein Ziel, der auch kontrolliert, wie ist die Windgeschwindigkeit, wie ist die Luft, wie ist der Luftdruck und ähnliche Dinge macht und sozusagen dem Scharfschützen hilft, ins Ziel zu treffen. Die wechseln sich dann ab, also auch dieser sogenannte Spotter ist dann eben auch ein Scharfschütze. Am häufigsten ist Alpha eigentlich in einer Art und Weise unterwegs, die eigentlich nicht wirklich Scharfschützenarbeit ist, sondern als sogenannter Marksman. Marksmen heißen die taktischen Schützen in so kleinen Truppen, also in so kleinen Zügen, die unterwegs sind. Das liegt auch daran, dass ganz viel in diesem Krieg in der Ukraine in den Städten passiert. Und da können Scharfschützen oft nicht eben auf lange Distanz arbeiten, wie sie es eigentlich gewohnt sind, sondern müssen relativ nah ran an den Feind und dann aus einer geringeren Distanz schießen, also 80 oder 100 Meter oder sowas. Zu Beginn des Krieges waren Alpha und seine Leute dann 24/7 im Einsatz, sind also direkt in die Nähe von Bachmut gekommen. Der erste Einsatzort war ein kleines Dorf bei Bachmut, wo sie eben, wie sie da sagen, also es ist immer ganz interessant, sie sprechen immer davon, wie sie arbeiten. Also sie sagen nicht, wir schießen oder kämpfen oder sowas, sondern wir arbeiten. Also wir arbeiten mit dem Gewehr, wir arbeiten gegen den Feind und sowas. Das sind auch so Begriffe, an die man sich erstmal gewöhnen muss, wenn man mit diesen Leuten spricht. Zumal man ja weiß, sie töten. Sie töten einfach andere Menschen. Also zu Beginn des Krieges waren Alpha und seine Leute 24/7 im Einsatz, hat er mir erzählt. Also sie sind nach dem Training, sind sie direkt verlegt worden an die Front, konkret eben nach Bachmut, beziehungsweise am Anfang so ein kleines Dorf in der Nähe von Bachmut. Und da waren sie halt im Dauereinsatz. Und er hat mir erzählt, dass natürlich dieser Krieg oder diese eigentliche Kriegserfahrung schon was komplett anderes ist als das Training. Also du hast plötzlich Explosionen um dich rum, du hast auf dich wird geschossen, nicht nur die feindlichen Schützen, sondern auch Panzer, Artillerie und sonstige, die dich ja zum Ziel auserkoren haben, denn Scharfschützen sind einfach Leute, die keiner wirklich mag, jedenfalls nicht die Leute auf der anderen Seite, und die alle versuchen irgendwie auszuschalten, und das muss wohl relativ massiv gewesen sein am Anfang. Und insofern hat sich das deutlich von diesem Training unterschieden, hat er mir erzählt. Ich habe ihn dann allerdings auch gefragt, ob sich möglicherweise auch was anderes vom Training unterschieden hat. Also wie das ist, wenn man auf einen Menschen schießt. Also er ist Jäger, klar, und hat schon Leben ausgelöscht, tierische Leben ausgelöscht. Er hat sicherlich auch psychologisches Training gehabt während seiner Ausbildung. Aber trotzdem ist es ja, habe ich gedacht, eben was ganz anderes, wenn man plötzlich einen Menschen im Visier hat und dann abdrückt und weiß, ich ja, töte da gerade jemanden.
Сложностей никаких не было. Почему? Потому что я даже скажу, вы знаете, я, например, думал, что, ну, как бы будет как-то потом, как-то может психически.
Es gab da keine Schwierigkeiten, weil ich will sogar sagen, dass ich dachte, dass ich später eine Art psychologisches Trauma davon tragen könnte. Aber Tatsache ist, dass wir damals so viele Informationen bekamen. Wir sahen all diese Aufnahmen im Fernsehen, wie unsere Leute getötet wurden. Butscha, Irpin, wie viele Menschen getötet wurden. Und wir verstanden dann, wessen Soldaten das taten. Das ist der Grund. Es ist nur Arbeit. Vielleicht verschafft das jemandem eine gewisse Befriedigung. Du verstehst, dass all diese Mistkerle rausgeschmissen werden müssen und dann wird alles gut. Dann werden wir alle normal leben und zum normalen Leben zurückkehren. Und alles wird ganz anders sein. Das Sprichwort lautet, niemand will jemandem auf die Füße treten. Sie waren es, die zu uns gekommen sind, nicht wir. Der erste Schritt kam von ihm.
На грудь наступать, да? Они пришли. Не мы это сделали. Первый шаг это был с их стороны.
Ja, das klingt natürlich super, super abgeklärt. Es ist auch so krass, also da sitzt ein Mann vor dir, der ein total freundliches Gesicht, ein freundliche Augen, freundliches Lächeln hat, völlig entspannt war, als er sowas gesagt hat. Und wenn du den irgendwie draußen treffen würdest, würdest du einfach denken, naja, also ist einfach ein netter Typ und mit dem du halt gut klarkommen kannst, ein Bierchen trinken kannst oder sowas. Und der erzählte eben, naja, also ich habe kein Problem damit, jemanden zu erschießen, also wenn es der Feind ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob er sich das nur einredet, ob möglicherweise nach so einem Krieg dann das Ganze hochkommt, ob die Gesichter derjenigen, die er erschossen hat, und das ist ja auch so krass, also stell ich mir vor, so ein Scharfschütze, der sieht ja die Gesichter von den Leuten, bevor er abdrückt. Ob ihn das im Schlaf verfolgt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, er hat da erstmal einen sehr abgeklärten Eindruck gemacht. Alpha hat uns auch von einem ganz konkreten Beispiel erzählt, was in Bachmut passiert ist, als sie dort eingesetzt waren. Nämlich von einem Tag, als ein Hilferuf kam von ukrainischer Infanterie. Die waren mit ihrem Fahrzeug stecken geblieben in einem Waldgebiet. Und jetzt kamen von allen Seiten russische Soldaten auf diese kleine Truppe zu. Insgesamt sollen es um die 40 gewesen sein, Russen. Ja, die hatten halt ein großes Problem und jetzt wird Alpha angerufen und seine Leute werden per Funk angerufen und dann kommen sie auch und fangen an zu schießen, gegen den Feind zu arbeiten, wie Alpha das ausdrückt, und sie haben dann 17 Feinde neutralisiert. Das ist auch so ein Begriff, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Neutralisieren heißt natürlich töten.
После этого на две недели там тишина воцарилась.
Danach herrschte dort 2 Wochen lang Ruhe. Wir haben unsere Jungs gerettet. Ich kann ehrlich sagen, dass ich stolz bin, dass das passiert ist, dass unsere Jungs, Gott sei Dank, fliehen konnten, und das ist sehr gut. Und damit endete die Zeit, in der sie sich in diesem Gebiet bewegten. Aber sobald wir weg waren, kamen sie 2 Tage später zurück. Das kommt vor.
Dieses Töten, was Alpha da mit so ganz einfachen Worten beschreibt, das ist einfach die Kriegsrealität. Ich meine, wenn man vor so einem Menschen sitzt, ist es immer schwierig zu verstehen, wie es sein kann, wie man mit sowas umgeht, auch als Mensch. Ich glaube einfach, wenn man das an sich ranlassen würde, was man da eigentlich tut, dann hätte man sehr schnell ein psychologisches Problem und dann wäre man sicherlich auch nicht mehr hilfreich für die Truppe. Und was dazu kommt, ist ja nicht nur dieses Töten eines anderen Menschen, sondern auch das permanente Risiko, selbst zu sterben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Scharfschützen mag keiner, jedenfalls nicht die Leute von der anderen Seite. Scharfschützen sind ein wirklich hochwertiges Ziel für die feindliche Artillerie, für die feindlichen Panzer, für die feindlichen Scharfschützen und für andere. Insofern ist das Risiko relativ hoch, dass wenn man als Scharfschütze entdeckt wird, dass man dann eben selber stirbt. Und ich habe Alpha auch dazu gefragt, wie er mit diesem Risiko umgeht. Und er sagt also, Druck gibt es bei uns nicht, Druck darf es auch nicht geben, auch nicht von den eigenen Kameraden.
Вы знаете, я скажу так, в жизни всякое бывало, и все мы перевидели, и все мы пережили, ну, в подразделом, да, то есть...
Wir haben alles gesehen und wir haben alles in unserer Einheit erlebt. Es ist alles passiert. Es kam sogar vor, dass man sagte, ich mache diese Aufgabe heute nicht. Die Einheit sagte dann, gut, aber wirst du morgen gehen? Dann war die Antwort, ja, ich gehe morgen hin, nur heute nicht. Das war kein Problem, es war einfach so. Ich glaube nicht, dass man es erzwingen sollte. Jeder muss für sich selbst entscheiden, so ist es nun mal. Genau wie man niemanden zwingen kann, einen zu mögen. Du musst verstehen, dass jeder Mensch in seiner eigenen Welt lebt. Wir wissen nicht, was im Kopf des anderen vorgeht. Vielleicht ist seine Situation zu Hause schlecht oder er ist mit dem falschen Fuß aufgestanden oder auch sein Kopf tut einfach nur weh. Das ist alles. Er ist nicht bereit. Wir sind alle normale Menschen und wir verstehen das. Aber im Grunde necken wir uns gegenseitig. Wir sagen, du bist ein Kämpfer, du darfst nicht nachlassen. Ja, natürlich ist dann die Antwort. Es sollte immer Unterstützung geben. Und ich glaube, dass man in dieser Situation niemanden unter Druck setzen kann. Die Leute müssen das selbst realisieren. Dann wird es ein gutes Ergebnis und gut koordinierte Arbeit geben. Es ist sogar vorgekommen, dass Soldaten gefragt haben, wer mitgehen will. Ich will, wurde dann gerufen. Also los.
Результаты будет тогда работа слаженная будет. Даже было так, хорошо, говорит, кто хочет. А можно я? Можно я? Хорошо, давай.
Ja, also Alpha hat immer wieder deutlich gemacht in dem Gespräch, was wir geführt haben, dass er natürlich auf der einen Seite weiß, wie gefährlich die Aufgabe ist, die er hat. Zum anderen merkte man ihm schon an, dass er sich Gedanken auch darüber macht, auch wenn er das so ein bisschen abgetan hat. Dass sich Gedanken darüber gemacht hat, dass er natürlich jemand ist, der jetzt Menschen tötet. Ich meine, wie gesagt, er war früher Lehrer, hat ein normales Leben gehabt, ein friedliches Leben, als Bauunternehmer gearbeitet, ein freundlicher Mann, wie gesagt, und der jetzt, wie gesagt, massenweise Menschen tötet, dass er sich auch darüber Gedanken macht. Und ich habe dann auch nochmal nachgefasst und er sagt, naja, also weißt du, vor ein paar Tagen ist noch ein Cousin von mir gestorben, der in einer anderen Brigade arbeitet, der ist in einem Kampfeinsatz gestorben. Ich weiß, dass ich das für meine Eltern mache. Ich weiß, dass ich das für meine Kinder mache und für meine Frau mache, was ich hier tue. Und natürlich, vielleicht verdrehen sich einfach so psychologische Sachen in einem Krieg, wenn man weiß, wofür man das tut, was wir hier machen. Und das fand ich eigentlich ganz nachvollziehbar. Und insofern konnte ich auch verstehen, was er mir zur Gegenoffensive gesagt hat. Also der Gegenoffensive, die zumindest mal in einer der frühen Phasen jetzt schon ist, Mitte Juni, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Er hat mir nämlich zu dieser Gegenoffensive gesagt, dass sich doch noch sehr viele Leute dazu bereit erklärt hätten, an dieser Gegenoffensive teilzunehmen, als Soldaten, als Soldatinnen. Und eigentlich überraschend, muss man sagen, denn mittlerweile weiß einfach jeder, wie grauenhaft dieser Krieg in der Ukraine ist. Also es sind ja alleine in Bachmut, wie vorhin schon mal gesagt, über Zehntausende von Soldaten auf beiden Seiten gestorben. Und jeder Mensch, der sich jetzt freiwillig meldet und sagt, ich will Teil dieser Gegenoffensive sein, weiß, auf was er sich da einlässt. Und das Risiko zu sterben oder verkrüppelt zu werden, das ist eben enorm hoch. In einer der vorherigen Episoden unseres Podcasts haben wir auch berichtet über diese Reha-Einrichtung in Dnipro, wo Soldaten behandelt werden, die Beine, Arme verloren haben. Die Folge packe ich euch auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes rein, falls ihr sie versäumt habt. Alpha sagt eben auch, er kämpft und seine Leute kämpfen, ja, weil es eben keine Menschen, weil es keine anderen Leute gibt, weil es möglicherweise auch keine Leute aus dem Ausland gibt, die sich für ihn und die anderen Menschen in der Ukraine einsetzen. Und vor allem sagt er, wollen wir, dass dieser Krieg möglichst schnell beendet ist, damit unsere Kinder nicht kämpfen müssen.
Ich möchte, dass wir sie an die Grenze von 1991 zurückdrängen. Ich denke, es ist möglich, dass es so etwas wie einen Dominoeffekt gibt. Eine Figur fällt und die ganze Front beginnt zu bröckeln. So sollte es passieren. Weißt du, ich möchte einfach nur zu einem friedlichen Leben zurückkehren. das alles endet und wir zu einem friedlichen Leben kommen. Soweit, so gut.
Ja, auch dieses Gespräch mit Alpha war eines, was mich so persönlich auf der einen Seite so ein bisschen traurig gemacht hat, also zu sehen, dass da ein Mensch sitzt, den es einfach auch in einem komplett anderen Leben rausgerissen hat und der jetzt in so einem Wohnzimmer, in so einem alten Gehöft sitzt mit seinem dicken Gewehr in der Hand und wie gesagt, jetzt dazu verdammt ist, sozusagen andere Menschen zu töten und im Prinzip auch gesagt hat, also mein großer Traum ist es einfach, dass das Leben, was ich führe, was ich vorher geführt habe, dass ich also eben auch wieder führen kann, dass ich mit meiner Familie, das hat er mir auch gesagt, also als ich ihn gefragt habe, was machst du denn, wenn der Krieg zu Ende ist? Ja, das Erste, was er machen würde, wäre, ein bisschen freie Zeit mit der Familie zu genießen, möglicherweise an die Algarve, Portugal zu fahren. Das ist wohl sein großer Traum. Ja, wie gesagt, das macht einen einfach traurig, dass man sieht, dass Leute so aus ihrem Leben rausgerissen worden sind und jetzt eben gezwungen sind, Gewalt auszuüben gegen andere. Und gleichzeitig hat es mich auch bewegt, zu sehen, wie hoch die Motivation bei diesen Menschen ist. Also die zu sagen, ich mache das, was ich hier tue, möglicherweise nicht gerne. Er hat ja auch deutlich gesagt, ich ziehe da sicherlich keine Befriedigung draus. Also das ist kein Killer gewesen, dieser Mann, sondern halt jemand, der sagt, ich muss hier meine Pflicht erfüllen. Ich muss mein Land verteidigen gegen diese Leute, die Gewalt, Tod und Zerstörung über unser Land gebracht haben. Und ich möchte einfach nicht, dass dieses Land unfrei wird, dass wir unter russische Herrschaft gelangen. Und deswegen tue ich das, was ich tue. Das habe ich in so vielen Gesprächen mit vielen Soldaten erlebt. Alles Leute oder die allermeisten, die ich getroffen habe, waren eben auch Freiwillige wie Alpha. Also jetzt nicht unbedingt Scharfschützen, auch in allen möglichen anderen Einheiten, aber die alle sich eben freiwillig gemeldet hatten und gesagt haben, wir müssen das eben tun, was wir tun, auch wenn wir das gar nicht wollen. Und ich glaube, dass die Motivation nach dem Bruch oder nach der Beschädigung dieses Staudamms bei Kachowka, dass es möglicherweise nochmal einen Ticken zunehmen wird. Also natürlich ist die Frustration groß. Also wir haben mit Menschen gesprochen in den Flutgebieten, auch ganz dramatische Schicksale erlebt, die einfach fertig waren, weil jetzt eine Frau hat mir gesagt, guck mal, in Cherson war das, erst kommt das Feuer, damit meinte sie den ständigen Beschuss durch die Russen, jetzt kommt das Wasser. Was soll denn noch alles kommen? Es ist einfach nur ein Albtraum. Aber ich glaube eben auch, dass das bei Soldaten wie Alpha und den anderen die Motivation nochmal ansteigen lässt, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass das Land wieder unter Kontrolle ist, damit sowas wie Kachowka nicht mehr passieren kann und damit unsere Menschen und unsere Mitmenschen eben eine friedliche Zukunft haben. Damit geht unsere Episode jetzt wieder zu Ende. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn euch der Podcast gefällt, bitte empfehlt uns weiter an eure Freundinnen und Freunde oder an eure Verwandten oder an sonstige liebe Menschen. Und gerne auch abonnieren bei Spotify, bei Google Podcasts oder Apple Podcasts oder wo ihr uns auch immer zuhört. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir euch einen Drohnenpiloten vorstellen. Also nicht nur den Drohnenpiloten, sondern vor allem auch erzählen, wie Drohnen diesen Krieg prägen. Das ist, glaube ich, der erste Krieg, in dem Drohnen eine wirklich richtig große Rolle spielen. Und wir haben in einer Kleinstadt namens New York, die heißt tatsächlich so, eine Einheit besucht, wo zum einen Drohnen aufklären und zum anderen Artillerie dann arbeitet mit den Erkenntnissen dieser Drohnenpiloten. Und darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen. Und tschüss, macht's gut.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.